Ihr Lieben, es ist schön, euch zu sehen. Danke, dass ihr heute Abend noch da seid. Und ganz besonders freue ich mich, heute Abend mit euch dieses besondere Thema teilen zu können. Denn wir wollen ja gemeinsam tatsächlich in das Thema hineingucken, das da heißt, die globale Erwärmung, jetzt wird's kalt. Nun, was hat es damit auf sich, die globale Erwärmung? Das ist ja was wir immer wieder hören. Und tatsächlich, man hat uns gesagt, das ist ja schon jetzt 70er Jahre, das sind schon 50 Jahre. Da hat man uns gesagt, der Planet wird immer kälter und kälter. Vielleicht können sich einige daran erinnern, wie es geheißen hat, wir kommen in die nächste Eiszeit hinein. Und wenn wir jetzt nicht endlich etwas tun, friert der Planet zu. 70er Jahre und 80er. Und dann hat man irgendwann gemerkt, so in den 90ern, 2000ern, eigentlich wird es wärmer. Wir müssen etwas tun, dass der Planet nicht so heiß wird. Und dann kamen ja die großen Debatten, das war ja auch schon in den 70ern, gab es ja schon Untersuchungen zu, aus den 80ern, ob das Kohlendioxid da vielleicht Schuld dran trägt. Das Kohlendioxid war ja vorher nie als klimawirksames Gas gelistet worden, aber dann doch später, es ist ja schwach klimawirksam, hat es plötzlich großen Anklang gehabt, nämlich als, wahrscheinlich kennt ihr den noch, der Al Gore plötzlich das Wort ergriff. Er war ja der 45. Vizepräsident der Vereinigten Staaten und hat ja damals im Jahr 2000 die Wahl verloren gegen George W. Bush war es. Und er hatte ja so ein bisschen Aufsehen erregt, weil er so ein Diagramm gezeigt hat. Und er setzte sich ja nun auf seine Doktorarbeit, meine ich, ging ja um diesen Einfluss von Kohlendioxid auf das Klima. Und er zeigte dann so eine Kurve und man sah, die Kohlendioxidkonzentration in Parts per Million abgebildet über der Temperaturkurve der Antarktis. Und hat man dann eine Korrelation gesehen, indem man sah, hier geht es, die Temperatur steigt, man sah ganz deutlich, aha, weil das CO2 hochgeht. Haben wir also mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre, steigt die Temperatur. Und das konnte man ziemlich genau überall sehen hier. Und damit hat er den Wahlkampf gemacht und hat gesagt, wir müssen was tun, unser Planet schmilzt ja dahin. Wenn wir so weitermachen, denn hier am Ende, das habt ihr nicht drauf, das habe ich, hier steigt die Temperatur. Hier am Ende geht es hoch bei uns, so ungefähr auf dieses Level. Nun, was hat er gemacht? Einige Wissenschaftler fanden das interessant, was er gesagt hat, und haben seine These überprüft. Und dann haben sie gesagt, Moment mal, hier stimmt aber was nicht. Und das kam dann auch raus, und das auch noch mitten im Wahlkampf, dass er die beiden Kurven auf der Zeitachse gegeneinander verschoben hat. Also es war nicht ganz klar, ob erst das Kohlendioxid anstieg und die Temperatur folgte oder ob es andersrum war. Das haben einige Wissenschaftler haben dann dagegen Thesen aufgestellt und gesagt, Moment mal, du hast die Zeitachse verschoben und er musste das irgendwie ganz schnell sein lassen, darüber zu sprechen. Aber diese Diagramme tauchen heute immer noch auf. Und jetzt muss man sich fragen, ich weiß nicht, wie viele Klimaforscher hier unter uns sind, aber einfach mit einem normalen Menschenverstand müssen wir uns ja fragen, wie rum ist es denn wahrscheinlicher? Also, was wissen wir? CO2, Kohlendioxid, wird gebunden in unseren Ozeanen. Zwei Drittel der Erde sind vom Meer bedeckt. Da ist unglaublich viel Kohlendioxid drin. Jetzt muss man sich überlegen, das Kohlendioxid, wird das freigesetzt, wenn die Erde kälter wird oder wird es freigesetzt, wenn die Erde wärmer wird? Wenn sie wärmer wird. Also nehme ich zwei Flaschen Mineralwasser, öffne die und stelle eine in den Kühlschrank und die andere in den Backofen, 60, 70 Grad. Welche hat wahrscheinlich eher ihren Sprudel verloren? Im Backofen, ohne Frage. Im Kühlschrank wird sich schön binden, im Wasser, aber im Backofen wird es natürlich ausdünsten. Was wäre denn nun, wenn die Erde wärmer wird? Wird das Meer mehr Kohlendioxid binden oder mehr freigeben? Freigeben. Und wohin? In die Atmosphäre. Also wenn die globale Temperatur steigt, wird natürlich auch das Meer Kohlendioxid freigeben. Ist ja kaum messbar, sind ja 0,034% oder so in der Atmosphäre. Aber man kann es halt nachweisen, da gibt es so Schwankungen. Jetzt Einige Menschen sagen, das kann nicht sein, also dass wir deswegen, wegen einer These, die gar nicht bewiesen ist, unsere weltweite Klimapolitik über den Haufen werfen. Wobei ja auch gesagt wird, wir Menschen machen wie viel Kohlendioxid von diesen 0,034% in der Atmosphäre? Der Mensch ist verantwortlich für ungefähr 4% vielleicht. So sagt man, das können wir ja nicht ganz nachweisen. Wenn ein Vulkan ausbricht, haben wir viel mehr. Wenn Wald abbrennt, Katastrophe, wenn ein Krieg irgendwo, dann haben wir unglaubliche Mengen davon. Aber diese These hat sich ja gehalten. Und das ist jetzt natürlich die Schwierigkeit. Was ist daraus geworden, wenn das wirklich eine Lüge war, was hier publiziert wurde? Und dann gucken wir heute in die Welt, was passiert ist. Achso, nebenbei. Was passiert eigentlich, wenn jetzt die Meere Kohlendioxid ausdampfen und das Kohlendioxid sich in der Atmosphäre befindet? Wer liebt dieses Kohlendioxid? Unsere Pflanzen. Die Pflanzen bauen daraus ihr Skelett, ihre Skelettstruktur, ist ja Kohlenstoff. Photosynthese, die nehmen CO2, lieben den Kohlenstoff, bauen daraus ihre Blätter, ihre Strukturen und O2 brauchen sie nicht, schmeißen sie weg. Wenn also das CO2-Level signifikant ansteigen würde, würden sofort die Algenteppiche im Meer wachsen, würden das CO2 aufnehmen. Wir kriegen kaum eine Änderung in der Atmosphäre wirklich hin. Das schwankt immer hin und her, wie man hier sieht. Nun aber, diese These ist ja nun mal da und ist in der Welt. Und irgendwie die ganze Welt guckt darauf, was machen wir damit? Und es entstehen solche Dinge. Also große Demonstrationen, wie wir sie noch gar nicht gesehen haben. Das ist hier Friday for Future. Und mit der Greta Thunberg, die das so ein bisschen auch vor den Vereinten Nationen vertreten hat. Und jetzt muss man sich vorstellen, das hat es vorher noch nie gegeben, nirgendwo auf der Welt, ist völliges Unikat. Da stehen junge Menschen auf den Straßen und sie verlangen, höher besteuert zu werden und mehr Einschränkungen zu haben. Das hat es noch nie gegeben. Sie wollen, dass die Kraftstoffpreise exorbitant angehoben werden und. Gab es doch nicht, dass Kinder auf den Straßen stehen und so demonstrieren dafür. Nun, wenn das jetzt wirklich eine Lüge ist, dann steckt da Verführung hinter. Und das kann man natürlich viel leichter mit Kindern machen als mit Erwachsenen. Umso jünger die Menschen sind, umso leichter kann man sie verführen. Einige Länder denken darüber nach, Deutschland auch, das Wahlalter auf 16 herabzusetzen. Es sind ja so, wer kann an sowas Interesse haben? Nun, wer ist denn der große Verführer? Wenn wir in Johannes 8,44 lesen, sagt uns die Bibel, der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Vom Teufel wissen wir, er ist der Urheber jeder Lüge. Der Teufel möchte sein Spiel hier auf der Erde spielen. Er möchte Weltherrschaft von Anfang an. Und wenn wir in der Bibel lesen, hat das natürlich versucht, über sein System, zumindest auf der nachflutlichen Welt, hat er versucht, über Babylon das wieder aufzubauen. Das satanische System der Lüge finden wir in Babylon wieder. Wenn wir in Daniel 2 lesen, finden wir über Babylon einiges Interessantes, denn dort gab es ja königliche Berater. Also wir hatten dort die Zauberer und die Astrologen, Chaldäer, also Wissenschaftler, die den König beraten haben. Wir wissen aber aus dem Kapitel 2 im Buch Daniel, dass es Lügner waren. Babylon war auf Lügen gegründet. Wozu wurde diese Stadt eigentlich gebaut? Wer hat diese Stadt gebaut? Nimrod. Nimrod war es. Aus welchem Grund? Nimrod war ja ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. In Patriarchen und Propheten lesen wir, der Sinn dieses Unternehmens war, kleine verstreute Ansiedlungen zu verhindern. Gott hatte den Menschen geboten, sich über die ganze Erde auszubreiten, sie zu füllen und sich untertan zu machen. Aber die Erbauer von Babel wurden sich einig, beieinander zu bleiben und ein Reich zu gründen, das schließlich die ganze Welt umfassen sollte. Die Idee von Babel war ein Weltreich, Weltherrschaft. Wozu haben sie diesen Turm gebaut? Weiß jemand, woraus der Turm gebaut wurde? Woraus der war? Er war aus gebrannten Ziegeln. Gebrannte Ziegel und?
Pech.
Und Pech. Pech, also Asphalt. Jetzt steht in der Bibel, die haben diesen Turm gebaut aus gebrannten Ziegeln und Asphalt. Warum nicht aus luftgetrockneten Ziegeln wie alle anderen Gebäude in der Gegend und Mörtel? Die haben wasserdichten Turm gebaut. aus gebrannten Ziegeln und Asphalt. Das Ding war wasserdicht. Warum haben sie den gebaut und warum war der so groß? Schauen wir mal. In Christus' Siege heißt es hier, sie meinten, sie könnten sich selbst retten, falls eine erneute Flut käme. Denn sie wollten den Turm höher bauen, als die Wasser der Sintflut gestiegen waren. Die ganze Welt würde sie deshalb ehren. Bevor sie den Turm vollendet hatte, war er bereits bewohnt. Die prächtig ausgestatteten Räume weihten sie ihren Götzen. Die Idee von Babel war, wir wollen die ganze Welt zusammentreiben. Nimrod war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Wollte die ganze Welt zusammenziehen, eine gewaltige Stadt bauen, setzte einen Turm in die Mitte und sagte, sollte nochmal eine Flut kommen, bin ich da. Wir haben hier einen Rettungsplan für die große Krise. Ihr müsst uns nur vertrauen. Kommt zu uns. Hatte Gott gesagt, ja, baut euch lieber einen Turm, denn ich werde nochmal eine Flut schicken? Gott hat gesagt, es kommt keine Flut mehr und als Zeichen dafür gab er den Regenbogen. Babylon sagt, da kommt wahrscheinlich nochmal eine Flut, da ist eine große Krise, jetzt müssen wir alle zusammenkommen. Und dann lese ich doch hier, das ist vom 3.1. diesen Jahres, Papst Franziskus, er sagt hier, Gottes Zorn wird eine neue weltweite Flut bringen, wenn wir die Klimaprobleme nicht lösen. Und ich zitiere den Text hier mal. In Gesprächen mit Mitgliedern der Laudato Si-Gesellschaft hat Papst Franziskus die Rhetorik des Klimawandels aufgegriffen, indem er vor einer weiteren biblischen Flut und dem Eintreffen des Zornes Gottes warnte. Diesmal, so der Papst, kommt eine weltweite Flut wegen des Temperaturanstiegs und der Gletscherschmelze, wenn wir auf dem gleichen Weg weitergehen. Kennen wir das irgendwie? Ist das nicht babylonische Sprache? Da kommt noch mal eine Flut, aber ich habe einen Rettungsplan. Ihr müsst mir vertrauen. Warum diese Krisen? Warum brauchte Babylon diese Krise, diese Angst? Warum schürt der Papst die gleiche Angst hier? Nun, der Herr Rockefeller erklärt es uns. Er sagte damals im UN-Wirtschaftsausschuss, er ist ja mittlerweile gestorben, der David, aber er sagte, wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist eine richtig große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Eine Weltherrschaft. Wir bauen Babylon endlich auf. Gott hat es ja verhindert. Gott kam sogar herab, um das zu verhindern. Denn als der Turm gebaut wurde und Gott das vom Himmel aus sah, sagt die Bibel, er stieg herab und verhinderte diesen Bau, denn er sagte, wenn er es nicht tut, wird ihnen alles gelingen, was sie sich vorgenommen haben. Und was sie sich vorgenommen hatten, war grausam. Hätten sie das umgesetzt, wäre die Menschheit bereits in der 3. und 4. Nachflutgeneration versklavt worden. Die neue Weltordnung wäre aufgebaut worden, ein paar Regenten und alle werden untertan. Und das hat Gott verhindert, weil er den Menschen Zeit gegeben hat. Nun, wenn diese ganzen Krisen kommen, dann werden die Menschen sich eines Tages nach einer neuen Ordnung sehen. Denn was ist das Besondere an den Krisen, die wir heute sehen? Das eine, wir sehen ja hier, das ist die Flüchtlingskrise. Ich habe jetzt die Zahlen von 2015 mal genommen hier in Europa, wo die Flüchtlinge herkommen, der Anstieg und welche Länder wie viele Flüchtlinge aufgenommen haben 2015. Das ist jetzt nur Europa, aber die Flüchtlingskrise, ist das ein europäisches Problem? Weltweit, in Asien, in Afrika, in den beiden amerikanischen Kontinenten, überall gibt es Flüchtlingskrisen. Plötzlich ist die Krise weltweit. Ganz interessant, wenn man ein weltweites System aufbauen will. Dann was sehen wir jetzt gerade in unserer Zeit? Eine Wirtschaftskrise. Diese Wirtschaftskrise ist natürlich völlig lokal, die betrifft ja eigentlich nur den Michelsberg, oder? Diese Krise ist weltweit. Interessant, wenn man ein weltweites System bauen will. Und dann sehen wir hier auch in Deutschland, das ist ein Bild aus Deutschland, die Menschen auf den Straßen. Sie sagen, hier ist eine Corona-Krise und diese Corona-Krise ist natürlich weltweit. Das Volk ist über diese Frage völlig zerstritten. Dieser Riss geht ja durch Gemeinden, durch Städte, durch Familien, durch Ehen hindurch. Die Frage nach dem Politischen dahinter. Und dann kommen solche Schlagzeilen, die die Menschen natürlich auf die Straße bringen. Ich habe das hier einfach mal aus dem Fokus, ganz blind jetzt mal rauskopiert, Fokus Online. Nach wie vor meldet das RKI täglich erschreckend hohe Todeszahlen. Trotzdem sind in Deutschland insgesamt im vergangenen Jahr nicht mehr Menschen gestorben als in Vorjahren. Wir haben sogar eine Untersterblichkeit in Deutschland. Das ist cool. Natürlich sagen die Menschen, ich meine, versteht mich nicht falsch, Corona ist eine ernstzunehmende Krankheit. Menschen sterben daran. Aber wenn es der Regierung wichtig wäre zu sagen, wir müssen was tun gegen die vielen Toten, müsste man dann nicht anfangen, ganz ehrlich, Alkohol und Tabak und solche Dinge zu verbieten, wo ja viel, viel mehr Leute sterben? Müsste man nicht da ansetzen, eigentlich? Wenn das wirklich der Grund ist, wir wollen euch retten, deswegen machen wir komische Gesetze, dann müsste man eigentlich da ansetzen. Und das hat viele Menschen überrascht, was hier passiert im Land und nicht nur hier, sondern weltweit. Und das Handelsblatt hat einen interessanten Bericht geschrieben und ich zitiere den mal eben. Es heißt hier, der Bundestag hat sich in der Corona-Krise entmachten lassen. Sowas überschrieben. Und dann heißt es hier, die beiden Corona-Lockdowns vom Frühjahr und Herbst dürften für die meisten Bundesbürger die schwerwiegendste Einschränkung ihrer Grundrechte darstellen, die sie zu Lebzeiten hinnehmen mussten. Entschieden hat darüber in beiden Fällen ein Gremium, das im Grundgesetz gar nicht vorkommt. Eine Runde aus Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten in nicht öffentlicher Sitzung auf Grundlage einer pauschalen Verordnungsermächtigung, die der Bundestag ausgestellt hatte. Ich denke, interessant, so eine Schlagzeilen kommen natürlich, die Menschen sehen das und sagen, was passiert hier eigentlich? Und dann machen sie sich Gedanken und jeder sucht und jeder hat eine Meinung und irgendwie gelingt es dem Teufel, in der ganzen Welt überall Spaltung hervorzurufen. Und er möchte diese Spaltung, denn wenn man Spaltung hat, dann kann man regieren. Teile und herrsche. Zerteile das Volk, dass du nicht eine Meinung gegen dich hast, sondern dass du die beiden immer gegeneinander ausspielen kannst und dann herrsche. Und egal in welcher Frage, ob es die Klimadebatte ist oder ob es die Flüchtlingskrise ist, die Finanzkrise oder die Corona-Krise, egal was es ist, teile und herrsche. Bring die Leute dazu, dass sie gegeneinander sind und das sogar in den Gemeinden. Der Teufel versucht überall, das hineinzubringen. Was ist denn die Antwort, wenn wir jetzt lauter weltweite Krisen haben? Süddeutsche Zeitung, ich zitiere hier, 5.10.2020, letztes Jahr, überschrieben mit universelle Liebe der Artikel, Papst Franziskus fordert als Antwort auf die Corona-Krise eine neue Weltordnung, in der Nächstenliebe ein politisches Prinzip ist. Er entwirft die Vision einer großen Menschenfamilie mit Grenzen. Er sagt, wir brauchen eine neue Weltordnung. Das Prinzip ist Nächstenliebe. Wir hatten heute Morgen schon gehört, wer dabei war. Wie ist das eigentlich definiert, Nächstenliebe? Wer bestimmt das? Der Papst? Und dann sagt er, wir brauchen also eine große Menschenfamilie. Es muss alles eins sein. Und dann soll es da Grenzen geben. Welche das sind, sagt er allerdings nicht. Nun, die Frage ist natürlich, die man sich stellen muss, wenn man das liest, wird er sein Ziel eigentlich erreichen? Wird er diese neue Ordnung aufbauen können? Wird es ein totalitäres System geben, weltweit? Naja, wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir irgendwie sowas, nicht wahr, in Offenbarung 13. In Offenbarung 12 wird ja das Römische Reich beschrieben und auch der Teufel wird dort beschrieben in Form eines Drachen. Und dann lesen wir ab Offenbarung 13, in den ersten 11 Versen, lesen wir, oder ersten 10 Verse, lesen wir vom Papsttum, das ja aufs Römische Reich folgte. Und es heißt zu diesem Papsttum, der Drache gab ihm seine Macht, seinen Thron und förderte ihn und Kraft und förderte dieses System. Es kam also vom Drachen. Der Drache wird aber noch im Kapitel 12 davor als der Teufel beschrieben. Der Teufel wollte mit Babylon Weltherrschaft haben, ein System aus Lügen aufbauen. Jetzt dieses System wird übergeben an das Papsttum, um weiterzumachen, wird dann in der Bibel Babylon genannt, genau genommen die Hure Babylon. Und dieses System, wenn wir weiterlesen in Offenbarung 13, geht jetzt über Vers, ich kann es mal kurz zeigen, Offenbarung 13, ich zeige es ganz kurz, Offenbarung 13, Vers 9 und 10, da endet ja dieses päpstliche System. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre, wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. So endet hier das Kapitel über die Papstherrschaft. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Tötet er mit dem Schwert, wird er mit dem Schwert getötet werden. Ist es dem Papsttum passiert? Absolut. 1798. Welche Macht kam danach? Die USA. Und von der USA heißt es, denn es übt die gleiche Vollmacht aus wie das Tier davor. Nun, das Tier davor hat die Vollmacht vom Drachen bekommen. Und über dieses neue System heißt es dann, es sieht aus wie ein Lamm, aber redet wie ein Drache. Wie redet denn ein Drache? Der Drache ist der Teufel und ist der Vater der Lüge. Da kommen wieder Lügen. Das System basiert auf Lügen. Das Bild des Tieres wird es genannt in Offenbarung 13. Nun, viele Menschen glauben immer noch daran, dass sich so ein System vielleicht nie aufbauen wird, so ein weltweites tyrannisches System. Aber wenn wir als Christen unsere Bibel nehmen, wissen wir, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Und ich gehe zum Buch Daniel zurück, Daniel Kapitel 3. Und was entdecke ich? Genau das. Es wird ein Bild aufgebaut und es ging hier um die Frage der Anbetung. Und es war Babylon, ein religiös-politisches System. Beides war vereint und es zwang die Menschen zur falschen Anbetung. Wer nicht mitgemacht hat, was war die Strafe? Feuerofen, Todesstrafe. Was lesen wir in Offenbarung 13? Bild des Tieres. Wer es nicht anbetet? Todesstrafe. Genau das Gleiche. Dieses Bild des Tieres ist ja irgendwie was Besonderes. Es ist ja ein neues politisch-religiöses System, das da aufgebaut wird. Und wenn ich mich jetzt frage, was sagt mir die Bibel denn darüber? Gab es in der Bibel irgendwo so ein Bild des Tieres, das mal aufgebaut wurde, um angebetet zu werden? Das gab es, ohne Frage, nicht wahr? Das goldene Kalb in der Wüste. Das Bild des Tieres, das angebetet werden sollte. Jetzt dieses Bild des Tieres, woraus war das eigentlich gemacht? Aus Gold, es war aus Gold gemacht. Und weiß noch jemand, woher das Gold kam? Aus dem Schmuck? Aus Ägypten? Ägyptisches Gold? Es kam aus dem Schmuck. Welcher Schmuck genau? Ohrringe. Es waren die Ohrringe. Ägyptisches Gold von den Ohrringen. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron, und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Hier benutzen sie sogar den Plural, Elohim, Namen Gottes. Das ist der Gott Abrahams, der dich aus Ägypten geführt hat. Die machen sich ein eigenes Bild aus den Ohrringen, die sie haben, ein goldenes Bild, sagen, das ist der Gott Abrahams, alle müssen jetzt anbeten. Und sie beten ihn an. Ich fand das so interessant, dass es da heißt, es war ein Bild des Tieres, das angebetet wurde, das aus den Ohrringen gemacht worden ist. Denn Paulus sagt im 2. Timotheus 4, denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nachdem ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu Fabeln kehren. Wird das Bild des Tieres wieder von dem gebaut werden, wonach nach ihnen die Ohren jucken? Genau das Gleiche, so ägyptisches Gold, von denen ihnen die Ohren jucken. Das Bild des Tieres wird wieder so aufgebaut werden. Es ist wieder das, was sie hören wollen, nicht das, was in der Bibel steht. Es geht nicht um das Wort Gottes beim System Babylon, denn das Wort Gottes, Johannes 17,17, dein Wort ist Wahrheit. Und das System Babylons ist nicht Wahrheit, es ist Lüge. Was werden die Menschen wohl machen? Ägyptisches Gold, das Gold der Welt, der Atheismus. Was werden sie machen? Sie werden ein Gottesbild bauen und werden sagen, das ist der Gott Abrahams, aber werden es nach ihren eigenen Gutdünken, werden sie es aufbauen. Sie werden ihre eigenen Philosophien da hineinsteuern und sagen, das ist das neue religiöse weltweite System. Wir müssen da mal so einen Konsens finden zwischen uns allen. Wie soll denn der neue Gott eigentlich aussehen, den wir da gestalten und bauen? Vielleicht so, dass er den ägyptischen Göttern ähnelt. Genau das ist der Fall. Da lese ich doch hier einen Artikel auf dem ZDF. Das ist hier vom 28.10.21, das war also vorgestern. Junge Katholiken diskutieren. Ein Genderkreuzchen für Gott? Das Gendern macht vor Gott nicht Halt. Ein Verband junger Katholiken überlegt, Gott ein Gendersternchen zu verpassen oder ein kleines Plus, das als Kreuz gelesen werden kann. Und dann habe ich den Artikel mal gelesen und ich zeige euch den hier mal. Dann heißt es hier weiter, die Genderdebatte ist mitten in der Gesellschaft angekommen und jetzt wohl auch in der katholischen Kirche. Ein katholischer Verband junger Menschen will Gott künftig möglicherweise mit Gendersternchen schreiben oder mit Genderkreuzchen. Die Schreibweise wäre dann Gott Stern, eine andere Option sei Gott Plus, also mit einem Pluszeichen, das auch als Kreuz gelesen werden könnte. Wir wollen auf jeden Fall etwas ändern, sagte Rebecca Biesenbach, die geistliche Bundesleiterin der katholischen jungen Gemeinde. Weg vom alten, weisen Mann mit Bart. Die Leitfrage sei, was können wir tun, um das an vielen Stellen sehr männlich geprägte Gottesbild in die Vielfalt zurückzubringen, die es verdient? All das solle deutlich machen, erklärt Biesenbach, dass Gott nicht automatisch als alter, weißer Mann mit Bart gedacht werden könne. In gesprochener Sprache könnte man das Sternchen oder das Plus gegebenenfalls mitsprechen. Darüber bilden wir uns derzeit noch ein Urteil, so Biesenbach weiter. Also ich habe meinen Kollegen von der Omega-Evangelisation, die demnächst startet, schon gesagt, bitte, bitte, korrigiert eure Bibeln. Wenn da jetzt der Name Gottes steht, dann müsst ihr lesen Gott Sternchen oder Gott Kreuzchen. Denn es soll ja mitgelesen werden. Wie verrückt ist denn das? Es muss alles irgendwie weltlich angepasst werden. Man sagt jetzt, wir wollen irgendwie da mitgendern, wir wollen irgendwie das machen. Es muss weltlich zusammenpassen. Und das sind ja nur so ein paar Auswüchse. Aber man macht sich einen Gott, nachdem einem die Ohren jucken. Man sagt, das halte ich für richtig, also muss das jetzt in die Bibel hineinfließen. Stehe ich denn über der Bibel? Und wenn das sozusagen um sich greift, dann kann natürlich jeder mitmachen und kann sagen, wir formen uns mal, wir bauen uns mal mit dem Meißel eine Religion, die wir haben wollen, ein goldenes Kalb. Und das beten wir dann an und dann sagen wir, das ist der Gott Abrahams. Nun, jetzt natürlich die Frage, das endet ja in einem völligen Chaos. Also all die Krisen, die wir gesehen haben und die Sprachverwirrung, Babylon, es endet ja alles in Chaos. Jetzt wird die Welt natürlich sagen, wer führt uns denn aus diesem Chaos wieder raus? Es sind ja lauter zerstrittene und zerspaltene Gruppen dann weltweit. Jeder denkt irgendwie, er hat Recht und seine Meinung. Was können wir tun? Wie kriegen wir die Welt denn geflickt? Wie können wir denn da wieder Brücken bauen? Und da kommt vielleicht der oberste Brückenbauer ins Spiel, der Pontifex Maximus. Der dann anfängt, alles wieder irgendwie zu verbinden und sagt, wir können uns doch versöhnen, Weltfriede, kommt zusammen, redet miteinander. Und dann wird die Welt so nach und nach wieder zusammengeschustert, irgendwie unter ein neues System, unter eine neue Ordnung. Denn die alte Ordnung ist ja im Chaos untergegangen. Also warum was Neues? Nun, wir hatten gerade kurz über die USA gesprochen. Und ich meine, das ist ja einer der mächtigsten Männer der Welt, der US-Präsident. Und die Frage ist, was hält er eigentlich für eine sinnvolle Lösung, wie wir dieses ganze System wieder flicken können, wie wir das wieder zusammenkriegen? Der amtierende Präsident derzeit ist ja der Joe Biden. Er ist ja nach Kennedy der zweite Katholik im Amt. Und die Frage, die US-Amerikaner haben sich ja gefragt, spiegelt er überhaupt die Interessen des Volkes wider als Katholik? War ja so nicht ganz klar. Und dann hat er aber, das ist interessant, das gesagt, ist hier ein vom Domradio, habe ich das hier kopiert, das katholische Radio. Es ist überschrieben mit Biden und das Papsttum. Und es heißt dann hier, einen großen Einfluss auf seinen Glauben wie auf seine Meinungsbildung habe auch Papst Johannes der 23. ausgeübt. Gerade die katholische Soziallehre, für die sich der Papst einsetzte, habe ihm einen moralischen Kompass gegeben. Das ist von Biden. Auch Papst Franziskus spielt eine Rolle für Biden. Mehrmals ist der US-Politiker mit dem Kirchenoberhaupt zusammengetroffen, sowohl in Rom als auch beim US-Besuch des Papstes 2015, bei dem Biden Franziskus als Vizepräsident unter Barack Obama empfangen hatte. Erst eine Woche vor den Wahlen hat Biden die neueste Papstenzyklika Fratelli Tutti im Wahlkampf zitiert. Also Joe Biden sagt eigentlich, was mir wirklich imponiert, was für mich ein guter Kompass ist, woran wir uns orientieren können, wenn wir die Welt neu gestalten wollen, ist eigentlich die päpstliche Soziallehre. Jetzt, was ist denn die päpstliche Soziallehre? Man nennt es den integrativen Kapitalismus, so sagt er. Was ist integrativer Kapitalismus? Kapitalismus, in dem alles irgendwie mit integriert ist und alles dazugehört, ist, es gibt ein Gremium, das sozusagen Regeln festlegt und alle dürfen mitmachen. Wie nennen wir das eigentlich? Das ist Sozialismus, oder? Planwirtschaft. Dieser integrative Kapitalismus ist eigentlich eine Art Sozialismus mit einem Gremium, das bestimmt, was in der Welt passiert. Wer weiß, wer in diesem Gremium sitzt? Ich meine, was hält Gott von dieser Gleichverteilung? Alle Menschen sollen gleich sein, alles kommt gleich. Die Finanzen, Wirtschaft, alles wird gleich verteilt. Wer heute Morgen dabei war, weiß, dass es nicht Gottes Plan ist. Gott möchte den Menschen etwas zeigen. Die Reicheren sollen den Ärmeren was geben, die sollen ihr unterstützen. Und naja, hatten wir heute Morgen. Aber das ist sozusagen nicht, Gottes Plan ist nicht, wir machen jetzt alles gleich. Ganz im Gegenteil, die Bibel, naja, okay. Gott hat sich ein anderes System gedacht. Nun, das ist jedenfalls die päpstliche Soziallehre. Also, es soll sozusagen einen integrativen Kapitalismus geben. Jetzt schreibt der Papst in dieser Enzyklika, die ja auch zitiert wurde, Laudato Si schon, da sagt er jetzt, ich lade dringlich ein zu einem neuen Dialog über die Art und Weise, wie wir die Zukunft unseres Planeten gestalten. Wir brauchen ein Gespräch, das uns alle zusammenführt. Nun, was wäre ein solches Gespräch und wie erreicht man das? Naja, am besten, also wie kann ich uns alle dazu bewegen, dass wir alle an einem Gespräch teilnehmen, die wir jetzt hier vor Ort sind und vielleicht auch im Internet? Wie bewege ich jetzt alle Leute dazu, dass sie sagen, oh, ich hätte Interesse an diesem gemeinsamen Gespräch? Stellt euch vor, wir haben alle genau die gleichen Probleme. Wir sitzen in der gleichen Krise, wir sitzen alle im selben Boot. Und dann sage ich, eigentlich wird es Zeit, dass wir uns alle mal an einen großen Tisch setzen und ich habe da mal was vorbereitet. Das ist ja die Idee und sowas macht man jetzt auch gerade. Das sind zum Beispiel, also ich meine, so die Aufgabe, wo er sich berufen fühlt, der Pontifex Maximus, Brückenbauer der Oberste. Das ist das, was er gerne möchte. Er möchte das zusammenführen, er möchte das organisieren nach seiner Struktur. Und da sind ja diese Weltklimakonferenzen ganz interessant. Gerade heute, am Reformationstag, findet die COP26 statt, also die das ist COP, the Conference of the Parties 26, also die 26. Konferenz dieses United Nations Framework Convention on Climate Change, also dieses Netzwerk der Vereinten Nationen, um die Frage des Klimawandels zu beantworten und Lösungen zu finden. Jetzt gerade kommt die 26. zusammen, 197 Länder nehmen teil, findet in Glasgow statt. Ich habe mich gefragt, was machen die da eigentlich? Weltklimakonferenz, das ist mittlerweile die 26., die gibt es ja schon sehr lange, diese Weltklimakonferenzen. Ich glaube, wann sind die entstanden? 90er Jahren? Ich glaube. Ich habe hier mal was runterkopiert, man kann sich diese sozusagen die Ausschnitte von der Weltklimakonferenz kann man sich angucken. Also was haben sie eigentlich bestimmt, was haben sie beschlossen, was ist das, was sie machen wollen? Und ich bin hier einfach mal auf die Seite vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gegangen und habe mir mal, hier ist eine ganze Liste, die sind alles so plus, geht weiter runter, da kann man sich die Klimakonferenzen angucken. Ich fand jetzt die 24., also die vorletzte, ganz interessant, denn da heißt es, was sie so gemacht haben. Und heißt es, zudem verständigte sich die Staatengemeinschaft auf der 24. Weltklimakonferenz auf ein über 100 Seiten starkes Regelbuch. Dieses Regelbuch besteht aus zahlreichen Einzelregelungen. Alle Regeln zusammen sollen sicherstellen, dass die Pariser Klimaziele von allen Staaten eingehalten und ohne Schlupflöcher umgesetzt werden. Es setzt erstmals für alle Staaten verbindliche Transparenzstandards. Man muss sich vorstellen, da sitzen die Länder zusammen und die legen sich jetzt selbst Regeln auf. Und zwar so 100 Seiten. Hat mal jemand so ein Regelbuch gelesen? 100 Seiten starkes Regelwerk, was in den Ländern umgesetzt werden muss und wie und welche Strafzahlungen es gibt, wenn man sie nicht erfüllt. Das sind die europäischen Länder, die werden das gar nicht schaffen, diese Klimaziele einzuhalten. Wir wissen nicht, was das Klima macht. Das ist unendlich teuer. Da wird das Geld aus den Ländern rausgezogen. Jetzt gibt es neue Steuern. Es ist jetzt gerade auch in Deutschland überlegt, ob wir eine neue Klimasteuer erheben, um mit viel Geld sozusagen dann was für den Klimaschutz zu tun. Und man sagt, Deutschland soll Vorreiter sein. Nun, Deutschland hat viele Unternehmen. Deutschland ist sehr, ja, ein Exportland. Und wir hatten immer eine breite Mittelschicht. Das hat Deutschland gut ausgezeichnet. Und jetzt kommen so hohe Zahlungen, die geleistet werden sollen, um das Klima zu retten. Und wie Deutschland soll Vorreiter sein darin, das Weltklima zu retten. Das wird uns gesagt. Von dem geringen Anteil von Kohlendioxid in der Atmosphäre ist vielleicht, das weiß man nicht genau, der Mensch so mit 4% beteiligt. Also über diese 4% können wir so ein bisschen entscheiden, ob wir das, was wir da machen. Davon hat Deutschland 0, ich weiß nicht wie viel Prozent Anteil. Wie können wir Vorreiter in der Welt sein bei sowas? Es wird dem Volk so verkauft, als wenn wir die Atmosphäre verändern können. Ganz ehrlich, das, egal wie viel Geld wir da reinpulvern, das kommt dabei am Ende nicht raus. Nun, aber der Teufel ist ja auch schlau, nicht wahr? Von Ellen White gibt es das Zitat, dass der Teufel die Elemente studiert, um das Klima der Welt zu beeinflussen. Also er möchte was verändern. Jetzt wissen wir aber, dass genau das auch passieren wird, denn Jesus selbst sagt, dass es am Ende Naturkatastrophen gibt, Hungersnöte, Seuchen, solche Dinge. Also da passiert was. Der Teufel weiß das natürlich auch und sagt sich, wenn ich jetzt den Menschen sagen kann, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, legen sie sich selbst verrückte Regeln auf. Es ist interessant, was gerade passiert. Und dann das war die 24. Klimakonferenz, aus der ich gerade zitiert habe. Jetzt gerade trifft sich ja die 26. in Glasgow. Und was interessant, was sie da besprechen wollen. Ich habe gerade gehört, dass da 40 Kirchen einen Antrag gestellt haben, also 40 Denominationen. Und hier wird dann das Vatikan News hier, also katholisch. Und da heißt es hier, der Klimasonntag war vom Netzwerk für Umweltfragen ins Leben gerufen worden, das unter Schirmherrschaft des Rates der Kirchen in Großbritannien und Irland, Churches Together in Great Britain and Ireland, steht. Die Initiative wird auch von der katholischen Agentur für Entwicklung in Übersee sowie der karitativen Einrichtung der englischen und walisischen Bischofskonferenz unterstützt. Jetzt kommt man auf der 26., also jetzt, also heute am Reformationstag, kommt man auf die Idee, wir müssten eigentlich so eine Art Klimasonntag machen. An diesem Sonntag oder an den kommenden Sonntagen sozusagen werden wir versuchen, das Weltklima zu retten, indem wir zum Beispiel ich weiß nicht, was dabei rauskommt, das ist jetzt Ronny, das ist jetzt nicht irgendwie, indem wir zum Beispiel einen festen Ruhetag für alle machen an dem Sonntag. Und da kann man vielleicht nicht Auto fahren oder irgendwas mal, wer weiß, was da ist. Also irgendwie kam man jetzt auf die Idee, interessanterweise waren das ja gar nicht, das hat ja gar nicht die katholische Kirche eingebracht, das haben eher die protestantischen Kirchen eingebracht. Aber die katholischen haben es natürlich begrüßt und haben gesagt, das ist eine super Idee, sollten wir eigentlich machen. Und jetzt wird es kurios, denn jetzt haben wir plötzlich in dieser politischen Debatte um das Weltklima die religiöse Komponente drin. Jetzt haben wir einen politisch-religiösen Apparat. Was daraus wird, wissen wir nicht. Aber man kann, so wenn man die Prophetie so ein bisschen kennt, sich ausmalen, das könnte in die Richtung dieses neuen Weltsystems gehen, von dem Offenbarung 13 spricht. Die Schritte können gemacht werden. Wir wissen nicht, ob es der Anfang ist dazu, aber es könnte gut sein, denn die Forderung ist interessant, Klimasonntag. Das Weltklima werden wir nie beeinflussen, das kann man uns noch Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende könnte man uns sagen, ihr seid schuld, dass es so warm ist, dass es jetzt so kalt ist und morgen wieder so warm wird. Das kann man uns ja immer sagen, weil wir eh nichts tun können. Aber wenn da jetzt plötzlich eine religiöse Komponente rankommt und sagt, wir müssen aber gemeinsam zusammenstehen, um hier was zu machen, wird es sehr gefährlich. Jetzt muss man die Welt ja zusammenziehen irgendwie, weil man das gleiche Problem hat. Und jetzt kommt der Pontifex Maximus und seine große Aufgabe ist ja jetzt, wie kriege ich denn jetzt die ganzen Religionen zusammen? Ich meine, wenn ich mir vorstelle, also die Christen und den Islam und die Juden und die Buddhisten und all die Gruppen und auch die Atheisten, wie kriege ich die denn alle zusammen? Und da kam ja der Papst Franziskus und schrieb ja seine Enzyklika Fratelli Tutti. Und ich zitiere hier mal, er sagt, zwischen den Religionen ist ein Weg des Friedens möglich. Der Ausgangspunkt muss der Blick Gottes sein, denn Gott schaut nicht mit den Augen, Gott schaut mit dem Herzen. Und Gottes Liebe ist für jeden Menschen gleich, unabhängig von seiner Religion. Und wenn er Atheist ist, ist es die gleiche Liebe. Es ist interessant, dass er in dieser Enzyklika Fratelli Tutti alle Menschen anspricht. Ist ja auch nicht falsch, was er sagt. Gott liebt jeden Menschen. Aber er sagt, und sogar der Atheist, alle können zusammenkommen. Aber ich meine, das ist ja nett, dass er das sagt, aber wie will er das machen? Und dann schreibt er in 277, die Kirche schätzt das Handeln Gottes in anderen Religionen und lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Das war ja das Kuriose, hat ja Johannes Paul der 23. schon mit begonnen, als er damals in den Vatikan alle möglichen Leute einlud, da auch von einer Shiva-Priesterin gesegnet wurde und damals gesagt hat zu den, das waren glaube ich 70, bin mir ganz sicher, 70 Voodoo-Priester, zu denen hat er gesagt, ihr könnt euren Voodoo weitermachen, ihr müsstet nur Katholiken werden. Und okay, er versucht alles zu integrieren. Und zwar also jede Naturreligion, die großen Religionen natürlich, aber auch jede Naturreligion soll mit zusammenkommen. Und alle sollen zurück, so wie sie es nennen, zur Mutterkirche. Alle sollen mit dranhängen. Er bringt jede Menge, wie sagt man, Götzen in den Vatikan. Er holt sich alles rein. Seine Vorgänger schon, bei Johannes Paul II., glaube ich, meine ich, das hat es angefangen, aber auch selbst Benedikt der 16. war nicht anders. Und jetzt natürlich auch Franziskus. Einige Katholiken glauben, er hat den Verstand verloren bei dem, was er macht. Es ist gar nicht mehr die Frage, ist es noch richtig oder ist es falsch, es geht nur darum, alle zusammen. Wir müssen gemeinsam was machen. Und dann lesen wir doch tatsächlich im Buch Daniel, Kapitel 11, über Babylon, über dieses System, er wird auch in das herrliche Land kommen. Nun, wir wissen ja, dass ab Vers 22, also nach Vers 22, ab 23 in Daniel Kapitel 11 alles geistlich ist. Davor buchstäblich, alles genau passiert und dann stirbt der Fürst des Bundes und plötzlich ist alles geistlich. Der Nordkönig ist immer noch Nordkönig, aber es ist der geistliche Nordkönig. Ägypten ist geistliche Ägypten. Das herrliche Land ist das geistliche herrliche Land. Er wird in die Gemeinde kommen. So heißt es dann hier. Er wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entfliehen. Edom, Moab und die Vornehmsten der Ammoniter. Er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen, sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen, auch wenn Lubier und Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Es heißt hier, er betritt sogar die Gemeinde Gottes, das herrliche Land. Und es werden Leute unterliegen. Wenn die Ökumene hineinkommt, werden Leute fallen. Es gibt eine Sichtung im Volk Gottes. Aber es heißt hier auch, es werden seiner Hand welche entfliehen. Edom, Moab und die Vornehmsten der Ammoniter. Wer waren Edom, Moab und Ammon? Das waren die direkten Nachbarvölker von Israel. Die waren verwandt mit denen. Und die Edelsten und Vornehmsten von ihnen werden dann kommen. Das ist nicht, wie sagt man, die Gemeinde Gottes. Das sind Menschen, die ganz nah dran sind. Und Gott wird sie noch retten. Und dann heißt es hier, er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten, das ist der Atheismus, wird nicht entfliehen, sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen, auch wenn Lubier und Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Das geistliche Ägypten wird jetzt überfallen von ihm und das geistliche Ägypten wird nicht standhalten. Er wird sie, den Atheismus, mitschlucken. Und wie macht er das? Das heißt, er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten der Ägypter bemächtigen. Und dann heißt es auch, Lubier und Kuschiten werden zu seinem Gefolge gehören. Lubier und Kuschiten? Nun, Edom, Moab und Ammon sind Nachbarvölker von Israel. Aber Lubien und Kusch sind Nachbarvölker von Ägypten. Also das ist nicht der blanke Atheismus, das sind auch irgendwelche Weltphilosophien, wenn das geistlich gemeint ist. Was er aber machen wird, der König des Nordens, er wird sie überfallen und wird all ihre Schätze zu sich nehmen. Ist das der Weg, in dem er die Schätze, den Schmuck der Ägypter sich holt und zu sich bringt, dass er diese ganzen Länder einsackt? Was ist das? Sind diese Schätze, dieser Schmuck, diese Kostbarkeiten der Ägypter? Hesekiel 7, Vers 20. Seinen zierlichen Schmuck haben sie für ihren Hochmut verwendet und sie haben ihre gräulichen und scheußlichen Bilder daraus gemacht. So wie sie damals das goldene Kalb in der Wüste aus dem Gold Ägyptens, nachdem ihnen die Ohren juckten, gebaut haben, so wird der König des Nordens, das geistliche Babylon, auch alle Schätze Ägyptens wiederholen und wird daraus ein neues Bild des Tieres formen. Das ist ja nicht das Tier, das ist ein Bild davon und das muss angebetet werden. Gott sagt, das Schwert über die Chaldäer und über die Bewohner von Babel, spricht der Herr über ihre Fürsten und über ihre Weisen. Das Schwert über die Schwätzer, dass sie zu Narren werden. Das Schwert über ihre Helden, dass sie verzagen. Dürre über ihre Gewässer, dass sie vertrocknen. Denn es ist ein Land der Götzenbilder und durch ihre Schreckengestalten haben sie den Verstand verloren. Sie haben sich alles reingeholt und durch diese ganzen Götzenbilder haben sie völlig den Verstand verloren. Und wisst ihr, wir leben in der Zeit, wo das alles geschieht. Wir sehen das. Das ist so traurig, aber die Bibel sagt, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebet eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. Die Welt geht ins Chaos und wir leben in der Zeit und wir gucken uns um und sagen, was ist hier eigentlich los? Und gleichzeitig sagt die Bibel, erhebt eure Häupter, gebt nicht auf, denn eure Erlösung naht sich. Ihr seid fast zu Hause. Schaut auf den Erlöser, nicht auf das, was Menschen tun. Christus sagt, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen um meinetwillen ihm und den Heiden zum Zeugnis. Wir werden noch einmal Zeugnis geben vor religiösen Einrichtungen, vor staatlichen Einrichtungen, damit die Heiden das Evangelium noch einmal hören. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Es ist wie beim Bild, das in Babylon damals angebetet wurde, in Daniel 3. Man wird euch töten, weil ihr nicht mitmacht um meines Namens willen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wenn es hitziger wird in der Welt, das Weltklima immer wärmer wird, dann wird plötzlich die Liebe in vielen erkalten. Denn wir gucken auf die Welt und sehen, was ist da draußen los und wir sehen die ganzen Lügen, die Intrigen, das Chaos. Wir sagen, das ist falsch und das ist Sünde und wir müssen was dagegen machen. Und wir beschäftigen uns damit von morgens bis abends und wir durchblicken so viele Pläne des Teufels, aber wir vergessen, dass wir auf Christus gucken müssen. Und plötzlich werden wir verwandelt in das Bild, das wir uns angucken. Und wir haben ja vielleicht mit all diesen Dingen recht, die wir sehen und die wir sagen, aber unser Fokus ist da drauf und plötzlich wird unser Herz kalt. Weil wir nennen uns dann zwar Christen und ja natürlich, ich bete ja auch und ich habe schon irgendwie Christus noch im Blick, aber eigentlich nicht. Eigentlich gucke ich auf die ganzen bösen Dinge in der Welt. Es ist nicht falsch, der Wächter soll auf der Zinne stehen, er soll das Volk warnen. Aber er muss auch wissen, wer sein Herr ist. Und was kann ich nun machen, wenn ich das Problem habe, wenn mein Herz plötzlich einfriert, weil das globale Klima so warm wird? Was kann ich machen, wenn es plötzlich kalt wird in mir? Denkt an die Emmaus-Jünger. Sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Fing nicht plötzlich an, in unserem Herzen ein Feuer zu brennen, als wir die Schrift studiert haben? Das ist doch genau das, was wir jetzt brauchen, oder? Ein Schriftstudium, eine echte, lebendige Beziehung zu Christus. Dann kann das um uns herum so kalt werden, wie es will, wenn das Herz warm ist. Jeremia hat das mal erfahren. Jeremia wurde mit so viel Kälte belegt. Was haben sie ihm alles angetan? Keiner wollte ihn hören. Er hat gepredigt und alle haben ihn verspottet. Und Jeremia sagt, ich kann nicht mehr, ich höre auf. Und dann lesen wir hier, denn so oft ich rede, muss ich schreien, muss Gewalt und Zerstörung ankündigen, sodass das Wort des Herrn mir Hohn und Spott einträgt die ganze Zeit. Da sagte ich mir, ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen. Und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Jeremia hat eine Beziehung zu Christus gehabt. Er hat sein Wort gekannt und hat darüber nachgedacht. Er hat gesagt, ich höre einfach auf, darüber zu reden. Was passierte? Das Feuer brannte in ihm. Denn wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Er konnte gar nicht schweigen. Er war ein Bote in seiner Zeit. Es war kalt um ihn. Aber er hat es richtig gemacht. Sein Herz ist nicht eingefroren. Nun, Christus möchte seinem Volk täglich dieses kostbare Öl geben, das wir nur von ihm empfangen. Denn er ist ja hoher Priester für uns im himmlischen Heiligtum. Und es war die Aufgabe des hohen Priesters, jeden Morgen das kostbare Öl in den Leuchter zu gießen, in seine Gemeinde, zu allen Zeiten. Und wir erinnern uns an die Geschichte der 10 Jungfrauen. Der Hälfte davon, 50%, ging das Öl aus. Und 50% hatten genug. Ist ja ein Symbol für die Gemeinde am Ende. Der Mitternachtsruf, der war 1844, aber wir wissen, er wird sich wiederholen, sagt Ellen White, am Ende der Zeiten. Da geht der Gemeinde irgendwie das Öl aus. Das Feuer kann nicht mehr angezündet werden. 50%, eine Sichtung in der Gemeinde. Und zu welcher Zeit? Wenn der Mitternachtsruf kommt. Wenn der laute Ruf ausgeht, ist nur die Hälfte der Gemeinde bereit. Der Riss, diese Spaltung geht mitten durch die Gemeinde. Die Kirche liegt buchstäblich im Staub, kann man sagen. Aber was wird wohl passieren, wenn Gott dann seinen Heiligen Geist ausgibt, das Feuer, das wieder vom Himmel fällt wie Pfingsten, und da sind Menschen, die haben Öl. Was wird das Feuer wohl anrichten, wenn die Menschen Öl haben? Es wird sie wieder entflammen, anzünden und ihr Licht wird hell strahlen. Der Spätregen wird kommen. Wenn wir das Öl haben, wird Gott sein Werk auf dieser Welt durch uns abschließen. Zu Anfang der Zeit der Trübsal werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir hinausgehen und den Sabbat noch deutlicher verkündigen werden. Wir sind schon bei den Sonntagsgesetzen hier. Wenn das kommt, diese Trübsal, werden wir den Sabbat verkündigen. Die Gemeinde ist zu dem Zeitpunkt gespalten, die Spreu ist vom Weizen getrennt, der Spätregen ist ausgegossen und jetzt flammt das Licht noch einmal auf. Und jetzt kommt der laute Ruf durch den Spätregen. Die Botschaft vom Fall Babylons, wie sie der zweite Engel verkündigte, wird wiederholt. Und zwar unter Hinzufügung aller Verderbtheiten, die sich seit 1844 in die Kirchen eingeschlichen haben. Das Werk dieses Engels kommt gerade zur rechten Zeit, um sich dem letzten großen Werk der dritten Engelsbotschaft anzuschließen, wodurch diese zu einem lauten Ruf anschwillt. Der laute Ruf kommt durch den Spätregen, und zwar durch die Geschwister, die Öl haben. Die Menschen, die am Ende mit Christus wirklich noch verbunden sind, die am lebendigen Weinstock hängen, das Öl wird ein Feuer anzünden in ihnen. Und dann sagt Christus, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Sein Volk hat eine mächtige Mission zu erfüllen, eine Mission so groß, wie es sie noch gar nicht gab auf der Welt. Es ist nichts vergleichbar in der Bibel mit dem Spätregen. Viel stärker als der Frühregen zu Pfingsten. Und das größte Missionswerk wird in kürzester Zeit die ganze Welt erreichen. Alle Völker werden gerufen. Wie kann das passieren in der Zeit der Verfolgung? Wie ist das möglich? Können wir denn gegen ganze Staaten kämpfen? Ellen White schreibt, zu der Zeit, wenn das Werk der Errettung im Begriff ist, abgeschlossen zu werden, wird die Trübsal über die Erde kommen und die Nationen werden zornig sein. Sie werden aber zurückgehalten werden, damit sie das Werk des dritten Engels nicht behindern. Der Engel muss seinen Dienst erfüllen. Die Gemeinde muss ihren Dienst erfüllen. Wie wird der Teufel das finden, wenn sein System vom Heiligen Geist und dem Volke Gottes völlig untergraben wird und er kann dagegen nichts machen? Weil der Heilige Geist unendlich stärker ist als das, was der Teufel auf die Beine stellen kann. Und der Heilige Geist ist allgegenwärtig und wirkt in allen Christen zugleich. Der Teufel wird unendlich zornig sein. Sein System wird ja völlig unterhöhlt. Die Menschen werden aufgeklärt über die Lüge. Er wird erschrecken, sagt die Bibel, Daniel 11, 44, 45. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Was sind das für Gerüchte, die der König des Nordens, der König Babylons dort hören muss, von Osten und Norden? Was ist das, was ihn so in Angst und Schrecken versetzt? Gerüchte aus Osten? Die Wiederkunft Jesu, Christus kommt. Gerüchte aus Norden? Da ist der Thron Gottes, der Versammlungsberg im äußersten Norden, da ist das Gericht. Das ist die Botschaft von Gericht und Wiederkunft. Das ist die dreifache Engelsbotschaft, die da verkündet wird. Das wird ihn in Schrecken versetzen und dann wird er ausziehen, um viele zu verderben. Christenverfolgung. Und dann wird er sein Prachtzelt aufrichten zwischen dem Meer und dem heiligen Berg Gottes. Der heilige Berg, das ist Zion, das ist seine Gemeinde. Und das Meer ist das Völkermeer. Er wird eine Spaltung verursachen zwischen den Menschen und dem Volke Gottes. Das Malzeichen des Tieres und das Siegel Gottes. Und wenn das geschehen ist, wenn diese Spaltung gemacht ist und jeder seine Entscheidung getroffen hat auf der Welt, dann sagt der nächste Vers, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Unsere Rettung ist ganz nah. Sobald das Gericht im Himmel abgeschlossen ist, steht unser Fürst auf. Und dann hat dieser Spuk ein Ende. Ihr Lieben, wir sind bald zu Hause. Wenn wir das sehen, was gerade passiert in der Welt, dann können wir wissen, unsere Erlösung ist nah. Das Ende der Gnadenzeit wird plötzlich und unerwartet kommen, zu einer Zeit, wo wir es am wenigsten erwarten. Doch schon heute dürfen wir wissen, dass wir im Lebensbuch verzeichnet sind und Gott uns annimmt. Das dürfen wir heute wissen, denn wir sind doch Gottes Volk. Ja, wir kämpfen alle mit unserem Problem und keiner hier glaubt, dass er es wert ist. Aber wir sind im Lebensbuch des Lammes verzeichnet. Wenn ich auf mein Leben gucke, dann frage ich mich, wie kann ich überhaupt gerettet werden? Aber gucke ich auf Jesus, dann frage ich mich, wie kann ich überhaupt verloren gehen? Er ist der allmächtige hohe Priester. Der Teufel kann nichts gegen ihn tun. Der Teufel kann mich umbringen. Er kann das Leben von mir nehmen. Aber der Teufel kann mein Leben nicht aus der Hand Jesu nehmen. Und wenn ich sterbe, ruft Jesus mich aus dem Grab. Der Teufel hat schon verloren. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wir sind so wie Sterne am Himmel. Abrahams Nachkommen, zahlreich wie die Sterne am Himmel. Wir sollen den Menschen Orientierung geben, damit sie wissen, wohin in dieser dunklen Nacht. Und wenn wir viele zur Gerechtigkeit weisen, wir werden leuchten. Und ich habe ein schönes Zitat von Ellen White gefunden, das möchte ich noch mit euch teilen. Sie schreibt, es ist ihm, also dem Menschenkind, möglich, auf dieser Welt bereits in der Atmosphäre des Himmels zu leben und den Trauernden und Angefochtenen auf Erden Gedanken der Hoffnung und ein Verlangen nach Heiligung einzuflößen. So kommt es selbst in immer innigere Gemeinschaft mit dem Unsichtbaren gleich dem, der seit alters her mit Gott wandelte und sich dabei der Schwelle des ewigen Reiches näherte, bis die Tore sich auftun werden und es dort eingehen darf. Es wird sich, also das Menschenkind, wird sich nicht als Fremdling empfinden. Die Stimmen, die es begrüßen, sind die der heiligen Engel, die auf Erden seine unsichtbaren Begleiter waren. Stimmen, die es hier vernehmen und lieben lernte. Wer durch Gottes Wort in Gemeinschaft mit dem Himmel lebte, wird sich in der oberen Welt zu Hause fühlen. Das ist unser Zuhause. Denn Christus hat ja in euren Herzen schon das Schlechte vom Guten getrennt. Ihr sehnt euch nach Christus, ihr liebt Christus und ihr wollt nach Hause. Und ja, der Teufel, der versucht uns immer wieder zu Fall zu bringen. Aber wisst ihr, der Gerechte fällt 7-mal. Aber er steht wieder auf. Wir sind Gottes Kinder. Wer kann Gottes Hand wegziehen? Den mächtigen Arm, mit dem er uns wieder aufhilft. Die große himmlische Stadt ist unsere Heimat. Da werden wir uns eines Tages alle wiedersehen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Greuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Ich muss mich entscheiden auf dieser Welt, was ich möchte. Möchte ich Lüge, das ist das System Babylons, oder möchte ich Gerechtigkeit, das ist das System Gottes? Und dann werden wir in Gottes Buch eingeschrieben. Und eines Tages werden wir sehen, warum diese Krisen auch in unserem persönlichen Leben passiert sind. Warum jetzt, wo die weltweiten Krisen sind, sie auch unser Leben treffen. Warum ich meinen Arbeitsplatz verliere, warum ich Angehörige verliere, vielleicht Freunde verliere. Warum ich krank werde, warum Dinge in meinem Leben passieren jetzt zu dieser Zeit. Was uns in der Vorsehung Gottes unverständlich war, wird uns in der zukünftigen Welt erklärt werden. Die Geheimnisse der Gnade werden enthüllt, wo sich unserem begrenzten Verstand nur Verwirrung und unerfüllte Verheißung zeigten, werden wir eine einzigartige, vollkommene Harmonie erkennen. Wir werden begreifen, dass Gott uns in seiner unendlichen Liebe Erfahrungen machen ließ, die uns schwer zu schaffen machten. Wenn uns offenbar wird, mit welcher liebevoller Fürsorge er alles so ordnete, dass es uns zum Besten diente, wird uns unaussprechliche Freude erfüllen. Ja, wir kommen durch Krisen in unserem Leben, Dinge passieren in unserem Leben, manchmal fragen wir Gott, warum ist das so? Aber wir dürfen heute schon wissen, eines Tages im Himmel werden wir ihn auf Knien dafür danken, dass er uns durch diese Krise, durch diese Krankheit, durch dieses Erlebnis geschickt hat. Denn es diente dazu, dass unser Herz verändert wird. Und ist doch interessant, oder? Der Teufel schmeißt uns Stöcke zwischen die Beine und legt uns Steine in den Weg. Und Ellen White schreibt hier, Christus ordnet alles in vollkommener Harmonie. Der Stock und der Stein, der stört uns nicht, denn Gott selber führt sein Volk. Das ist so gewaltig, dass Gott das macht und das kann. Und deswegen kann Christus auch sagen, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Habt keine Angst, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt Christus. Das, ganz ehrlich, das macht uns manchmal Angst, was wir sehen um uns herum. Wir haben Angst um unsere lieben Mitmenschen, um unsere Familien, Freunde, Menschen, die um uns herum sind, in dem, was passiert, dass sie die Wahrheit nicht mehr erkennen unter all der Lüge. Aber er sagt, fürchtet euch nicht. Ihr seid meine Kinder, ich gehe mit euch, ich möchte euch segnen und ich möchte durch euch noch ein großes Werk auf dieser Welt vollbringen. Ich werde euch den Segen geben und ihr werdet meine Zeugen sein. Das war die große Verheißung. Und wisst ihr, eines Tages, wenn das Leben zu Ende geht, wenn diese Weltzeit hier endet, dann möchte ich mit Paulus sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Ganz ehrlich, sehnt ihr euch nach dem Himmel? Sehnt ihr euch, Jesus Christus zu sehen? Für wen liegt die Krone bereit? Für alle, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wir straucheln und fallen in dieser Welt. Aber Gott möchte, dass wir daran lernen, die Sünde zu hassen. Dass wir sehen, sie bringt nichts Gutes. Wenn wir die Sünde hassen und ihn lieben, das ist unsere Heimat, der Himmel. Und ja, wir gehen alle sehr eigene Wege. Gott führt uns einen sehr eigenen Weg, denn wir haben alle ein sehr individuelles Herz. Und Gott weiß, was er in uns verändern muss. Er weiß genau, wo du stehst. Und er weiß genau, welchen Weg er dich führt. Gott kann von heute auf morgen alles ändern. Er kann von heute auf morgen das Universum neu machen. Und er möchte aber deinen Weg genauso führen, wie er ist, weil er dir was zeigen möchte. Und er möchte dein Herz heiligen. Denn mit dem heiligen Herzen kannst du im Himmel wohnen. Und du wirst dich da vollkommen zu Hause fühlen. Und er möchte dich nicht verlieren. Du bist sein Kind. Und Christus sagt, siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Lass nicht zu, dass Menschen oder die Angst, Dämonen oder der Teufel selbst dir deine Krone nimmt. Denn was kann der Teufel machen? Die Bibel sagt, er ist ein brüllender Löwe. Er kann laut brüllen und er kann uns Angst machen. Und er hofft, dass wenn er die Herde laut anbrüllt, dass die Schafe sich versprengen und vom Hirten weglaufen. Aber was macht der Teufel, wenn du nicht vom Hirten wegläufst? Wenn eine Krise in deinem Leben auf die nächste folgt, aber du zu Christus gehst, du nah an Christus bist, soll er mal versuchen, dich zu fangen, wenn du bei Christus bist. Der Teufel kann nicht gegen Christus kämpfen. Er hat es versucht und er hat jedes Mal verloren, lesen wir in der Bibel. Wenn du als das Schaf Jesu bei deinem Hirten bleibst, nah bei ihm, dann kann der Satan dich nicht überwinden. Und Gott wird dafür sorgen, dass du Tag für Tag erneuert und verändert wirst. Gott sagt, ich will dir ein neues Herz geben. Ich will dir einen neuen Geist in dein Inneres legen. Er wird alles tun, damit du gerettet wirst. Und wirst eines Tages, wenn wir vor der großen Stadt stehen, dann wird Jesus Christus uns selbst mit seiner Hand die Krone aufs Haupt legen. Und ihr könnt mir glauben, wir werden die Krone Jesus zu Füßen legen, weil wir genau wissen, nicht ich habe das vollbracht, sondern er. Ich habe mich nicht selbst gerufen zu ihm, er war das. Ich war es nicht, der gearbeitet hat und Leute bekehrt hat, das war Christus. Ich habe mir nicht selbst die Sünden vergeben, das war Christus. Und wir werden voller Dankbarkeit sein, wenn wir eines Tages im Himmel Jesus Christus sehen. Und ich wünsche mir so sehr, ihr Lieben, dass keiner von uns fehlt, weder hier noch im Livestream. Dass wir alle eines Tages gemeinsam in die große Stadt eingehen. Dass wir uns dort wiedersehen, dass wir uns in die Arme schließen werden und sagen, das Böse, was da war auf der Welt, ist hinter uns und es kommt nie wieder. Von jetzt an ist nur noch Freude und Seligkeit auf der neuen Erde. Möge der Herr uns darin segnen, dass wir an dem Weg festhalten, den Christus uns zu gehen heißt, dass keiner von uns seine Krone verliere auf dieser Welt. Amen.